Montagsmord. Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie
und Sophie.
Und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor.
Sehr gut, beim zweiten Versuch hat es funktioniert.
So läuft der Lachs.
Lachs?
Ja,
Lachs, so läuft der Lachs. Schwimmt.
Nicht in diesem Fall.
Okay. In welchem Fall? Badums.
Oh. Ja, sonst haben wir irgendwie immer was Krasses zu erzählen oder zu berichten, aber ich glaube, Michael Wendler war jetzt in letzter Zeit etwas ruhiger.
Gott sei Dank. Der soll mal ruhig bleiben.
Ja.
Ja, also ich habe jetzt irgendwie auch keinen. Also ich habe schon einen Mordfall zu berichten, aber keinen akuten, aktuellen.
Ja.
Hab nix.
Nee, also von meiner Seite gibt's ein kleines Fun Fact Update Situation. Wir hatten es in Folge, ein paar Folgen früher. Da hatte ich den Fall Dorothy Jane Scott behandelt, die Frau, die verschwunden ist. In dem Krankenhausparkplatz, auf dem Krankenhausparkplatz. Die wurde ja dort entführt und dann wurde ihre Leiche gefunden mit einer Hundeleiche darüber. Und ich habe zufälligerweise neulich so ein kleines Video gesehen von einer Frau, die erklärt hat, wie man am besten eine Leiche vergräbt. Teilweise wie so vorgeschlagen wird.
Es war es irgendwie mitten in der Nacht um 2 Uhr, wo du nicht schlafen konntest und dir wieder irgendwelche komischen Videos angeschaut hast?
Ja, mag schon sein. Oder war es 2 Uhr? Ich habe sie direkt danach geschickt.
Ich glaube, es war am Tag.
Ja, mag schon sein. Aber ich finde es aber toll, was mir alles so vorgeschlagen wird. Auf jeden Fall war das eine Frau und die hat gemeint, am besten versteckt man oder vergräbt man eine Leiche senkrecht, damit man halt, wenn man gräbt, irgendwie nicht so direkt auf sie stößt. Senkrecht und mit einem toten Hund drüber. Also, dass man den Hund dann praktisch über der Leiche vergräbt. Und das ist anscheinend wirklich so, dass wenn man halt mit Spürhunden dann unterwegs ist, um die Leiche oder die Person zu suchen und die Spürhunde dann da praktisch ausschlagen und man dann gräbt und den toten Hund findet, dann denken halt die Menschen, okay, der Spürhund hat hier nur den toten Hund gerochen und es ist nichts Wichtiges oder nichts sonst da drin. War das verständlich erklärt? Ich glaube nicht.
Ich glaube schon, ja. Doch.
Ja. Und deswegen war damals Dorothy Jane Scott vielleicht halt auch mit diesem Hund da vergraben. Weil das war ja auch so ein bisschen komisch. Da wusste man nicht, wieso da extra noch so ein Hund dabei war. Sie hatte keinen Hund, es war nicht ihre. Also wieso ist
er da? War da extra ein Hund dabei?
Ja.
Ist halt als kleines Extra.
Als kleiner Pluspunkt. Ja, und das wäre jetzt halt vielleicht eine Erklärung dafür. Und das würde dann aber auch schon wieder zeigen, dass der Täter bei Dorothy halt so ein bisschen schlauer unterwegs war, oder? Also wenn er solche Tricks wusste.
Ja,
also wenn
das, er hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht und Mühe gegeben. Aber ich meine, wenn es ein Cold Case ist, finde ich es allgemein immer ziemlich verrückt, was das für Menschen sind, dass die nicht entdeckt, also dass sie nicht gefangen werden, entdeckt werden. Himmel, wie heißt es denn, dass sie nicht gefangen werden?
Ermittelt?
Oh Gott, Gott sei Dank haben wir einen Podcast. Gott sei Dank haben wir einen Podcast und schreiben kein Buch oder sowas.
Ja gut, aber ein Podcast ist jetzt auch nicht so förderlich. Dass der Täter gefunden wird. Ich muss nur
nochmal relativieren. Ja, genau.
Sowas in die Art.
Da frage ich mich schon so, wie machen die das oder was haben sie sich davor gedacht? Wie gut haben sie es geplant? Ja.
Könnte man argumentieren, dass manche von denen den perfekten Mord ausgeübt haben. Obwohl man ja eigentlich sagt, den perfekten Mord gibt's nicht.
Weiß ich nicht, aber ehrlich gesagt finde ich einen Mord irgendwie sowieso nicht so perfekt.
Ja, natürlich. Also im reellen Leben ist es nicht perfekt.
Es sind reelle Leben, über die wir hier reden.
Ja, das stimmt. Nee, das hatte jetzt auch nicht so. Das war jetzt auch nicht so gemeint, irgendwie so, wow, perfekter Mord, richtig nice. 10 von 10 Punkten.
Ja, also die Folge von Dorothy Jane Scott war übrigens Folge 4.
Ah, oh,
echt? Falls ihr nochmal reinhören. Ja,
oh.
Schon eine Weile her.
Ja, echt.
Falls ihr nochmal reinhören möchtet.
Ja, das ist eine interessante Folge, fand ich. Interessante Fälle vor allem.
Mhm.
Es waren Verschwinden, oder? Entführungsfälle.
Ja, Nee, Cold Cases.
Ah, oh, okay. Stimmt. Sehr gut. Entführungsfälle hatten wir aber auch.
Hatten wir auch, ja.
Ich weiß. Ich hatte Annelie genommen. Annelie.
Ja, genau.
Ja, perfekt. Ja. Schön, dass wir uns an unsere Fälle und Folgen erinnern.
Jetzt hatte ich irgendwie vorhin noch was im Kopf, was ich erwähnen wollte und hab's vergessen.
Mordfälle.
Nein, ich weiß, wie man Leichen am besten verschwinden lässt.
Ja.
Man sagt ja, dass man Leichen Schweine zum Füttern geben soll,
ja,
weil Schweine Menschen komplett aufessen.
Mhm.
Ich hatte meinen Fahrlehrer. Der hat erzählt, dass seine Freundin, also es geht über sehr viele Ecken, sehr viele Ecken, denen ihre Eltern hatten irgendwie so einen Pferdeverbrennungsschlachthof oder sowas. What? Darf man sowas? Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war auch gar nicht in Deutschland. Aber,
ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Ja, wo sollen denn die toten Pferde hin?
So genau habe ich mir da noch keine Gedanken drüber
gemacht. Ja, genau. Ja, also.
Ich dachte, die werden vielleicht vergraben und oder so.
Da ist es, hat er gesagt, der perfekte Mord wäre für ihn, die Pferde sind dann, also, Gott, ich weiß nicht, ob ich es noch richtig zusammenkriege, ich habe schon so lange meinen Führerschein, das ist schon eine Weile her. Aber, dass man die Leiche im Bauch vom Pferd reintun soll. Und dann wird das Pferd verbrannt und die Leiche wird mit dem Pferd verbrannt und somit würde man niemals darauf kommen, dass mit diesem Pferd ein Mensch verbrannt wurde und der würde niemals gefunden werden. Weil wer würde denn auf einen Pferdeverbrennungshof gucken?
Wieso verbrennt man nicht direkt die Leiche dort? Wieso muss sie in den Bauch?
Weil wir kommen dann nachher noch zum Verbrennen. Ich habe auch heute wieder einen Verbrennungsfall und werde genau auf diese Frage eingehen, weshalb man nicht nur jemanden verbrennen sollte, sondern das noch besser schützen soll, nicht schützen, verdecken sollte.
Okay. Boah, in den Bauch. Sorry, aber erste Frage, über was sprichst du bitte alles mit dem Fahrlehrer? Also, was für krasse
Themen. Ach, das waren doch die harmlosen Sachen. Oh. Ich glaube, nein, er hat, glaube ich, gesagt, jetzt verstehe ich's, genau. Er hat gesagt, er würde ein Pferd noch umbringen, zusätzlich. Wenn du Menschen umgebracht hast, kannst du auch noch ein Pferd umbringen. Das macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett. So, dann tust du das Pferd aushöhlen. Oh Gott, das ist widerwärtig. So, dann tust du in den Bauch des Pferdes den Menschen rein. Das sollte ja schon da reinpassen.
Ja,
wenn also es halt jetzt kein 2-Meter-Riese sein. Wenn man so groß ist wie ich, dann sollte das schon passen.
Leichenstarre?
Ausnutzen, nicht so lange warten.
Da muss man ja richtig zusammenbinden, schnell
zu einem kleinen Paket. Ja, zu einem kleinen Päckchen zusammenbinden.
Süß.
Zack, zack, Schleichen drum. In den Bauch des Pferdes. Und dann zum Verbrennungshof bringen. Und genau, ja, und dann kannst du es nämlich, ja. Ich finde es irgendwie schon ziemlich crazy, oder?
Ja, und wer kam genau auf die Idee? Also,
seine Freundin.
Gibt es den Fahrlehrer noch?
Robert, bist du da? Robert, hallo? Robert!
Okay, krass.
Ja.
Über was man sich alles so Gedanken macht. Und vor allem, ich finde es so crazy, ich hätte doch nie im Leben, ich hätte halt vielleicht gesagt, okay, weißt du, dann steckt man halt die Leiche vielleicht mit rein oder dann verbrennt man die Leiche einfach so dort. Nie im Leben hätte ich daran gedacht, die Leiche in ein Pferd reinzulegen. Das ist ja schon
fast
so
ein bisschen
Leonardo DiCaprio. The Revenant, oder?
Was?
Da ja, hat er sich auch in seinem Pferd gesteckt.
Ja, nee, aber guck mal, du bringst dieses Pferd zum Verbrennungshof. Ich weiß gar nicht, ob das so heißt. Aber dann sehen die ja, dass du auch Menschen irgendwie da reinschmeißen möchtest. Das geht ja nicht. Du darfst ja nur das Pferd ablegen.
Ach so, du meinst, wenn du dein eigenes Pferd dorthin bringst. Und nicht, wenn du...
Ja.
Wieso bin ich davon ausgegangen, dass die Freundin das alles machen würde? Weißt du, dass die Freundin praktisch
im Allgemeinen
umbringen würde? Ah, okay.
Ich find's irgendwie ein bisschen crazy.
Ja, kann man das nicht nachweisen in der Asche oder irgendwas? Also bestimmt, oder?
Ja, aber wer kommt denn auf die Idee, die DNA in Pferde-DNA zu suchen?
Krass, ja, wer
kommt Naja, da vielleicht funktioniert es auch gar nicht und wir finden das gerade nur super faszinierend. Und jetzt ist da draußen jemand von euch, der regelmäßig Pferde verbrennt und sagt so, Leute, das funktioniert so nicht.
Oder der kommt gerade auf Nebengeschäftsideen.
Hier, ihre persönliche Leiche abliefern. Boah. Schweigepflicht.
Ja, echt so. Dass die Freundin auf sowas kommt und dann halt noch dem Typen erzählt. Aber er hat sich ja auch irgendwie dafür interessiert. Der Robert, oder?
Wir reden auch gerade darüber.
Ja, okay, stimmt auch wieder. Aber das waren ja ziemlich interessante Fahrstunden. Kannst ja jetzt
immer... Glaub mir, das waren sie.
Du kannst ja jetzt immer so eine Fahrstundengeschichte reinpacken bei jeder angefangenen Folge. Fahrstunden mit Robert. Über welchen Mord ging es heute?
Themenwechsel.
Ja. Sollen wir weiter zu unserer Rubrik kommen? Rubrik?
Rubrik, ja.
Rubrik.
Black Stories. Ich bin dran, oder?
Oh, ja, stimmt.
Okay. Also. Die Black Story, also die Überschrift ist eine Frage der Perspektive. Zu sehen ist ein Mann auf einer Leiter, der durch irgendwas durchguckt. Meines Erachtens sieht es ein bisschen aus wie ein Stoppschild. Aber es soll, glaube ich, einfach nur ein Guckloch sein. Drunter steht, die Aufmerksamkeit eines Verkehrsteilnehmers zahlte sich nicht aus. Ich zeige dir das Bild. In der Hoffnung, dass du es erkennst.
Die Aufmerksamkeit eines Verkehrsteilnehmers zahlte sich nicht aus. Okay. Also
Perspektive. Ach, ich kann eigentlich gleich sagen, es ist niemand gestorben. Das möchte ich mal, sonst gehen wir vielleicht auf dem falschen Pfad.
Okay. Geht's vielleicht um Diebstahl dann eher?
Nein.
Okay. Aber es ging schon um ein Verbrechen.
Ja. Ja, ja.
Okay.
Also kein Verbrechen, aber es ist schon ein Delikt. Es ist ein Delikt.
Also nicht Diebstahl, aber vielleicht Sachbeschädigung?
Nee. Bleibt man beim Verkehrsteilnehmer.
Also, dass er halt irgendwie er ist über die Straße gelaufen zum Beispiel und die Ampel war rot. Oder über die Straße gefahren und die Ampel war rot.
Nein.
Verkehrsteilnehmer. Er fährt Auto.
Ja.
Okay. Und er hat was angestellt.
Okay. Was kannst du als Verkehrsteilnehmer für ein Delikt begehen?
Du kannst fahren ohne Führerschein?
Ist das eine richtige Richtung? Also ja, aber nein.
Aber ja, aber nein, aber ja.
Aber ja, aber nein.
Oh mein Gott. Du kannst jemanden anfahren, zu schnell fahren. Du kannst falsch fahren, wo abbiegen, alles wo du nicht nein. darfst. Okay, nee, alles nee, nein. Nee. Als Verkehrsteilnehmer. Ja, mei. Irgendwo dagegen fahren.
Es ist kein Unfall passiert.
Okay. Von der Polizei wegfahren, ohne anzuhalten.
Nee.
Kontrolltechnisch.
Was sollte man als auf gar keinen Fall machen, wenn man Auto fährt?
Trinken.
Ja.
Okay. Also er war betrunken am Steuer.
Ja.
Okay. Und die Sache mit der Perspektive ist, dass er irgendwie gemeint hat, dass er nicht so viel getrunken hat und dass es dann doch mehr war. Oder dass er irgendwie dachte, dass er was anderes trinkt. Und ihm...
Nein.
Okay. Also er wurde mit Alkohol am Steuer erwischt von der Polizei.
Am Ende ja. Aber in der Zwischenzeit hat er noch was gemacht. Was machst du denn, wenn du betrunken Auto fährst? Du
fährst Schlangenlinien.
Ja.
Was war nochmal dieser Satz unter dem Bild?
Die Aufmerksamkeit eines Verkehrsteilnehmers zahlte sich nicht aus. Also, der Typ... der betrunken Auto gefahren ist, der war der Verkehrsteilnehmer. Und der war sehr aufmerksam und hat daraufhin was bei der Polizei gemeldet.
Er hat sich selber gemeldet, praktisch. Dass da einer betrunken fährt in Schlangenlinien.
Ja. Ich lese es auch.
Okay.
Ein Autofahrer meldete via Handy bei der Polizei von Valley Springs, Kalifornien, einen LKW, der angeblich auf dem Highway wilde Schlangenlinien fahre. Als die Beamten ausrückten und den fraglichen Truck überprüften, erwies sich dessen Fahrer allerdings als völlig nüchtern. Sie beschlossen daraufhin, sich den Anrufer genauer anzuschauen, der sich als sturzbetrunken herausstellte. Tatsächlich war nicht der LKW Schlangenlinien gefahren, sondern der Anrufer.
Oh.
In seiner Trunkenheit hatte er dies jedoch nicht realisiert.
Alles klar. Ich dachte, als du angefangen hast, dass es darum gehen würde, dass der LKW-Fahrer zwar betrunken wäre, aber dass halt der Anrufer Handy am Steuer hatte. Oder sowas.
Mm-mm.
Ja, okay. Ja, das ist natürlich auch gut.
Okay. Ich fand's witziger, als ich es gelesen habe, alleine. Na gut.
Fandest du es jetzt nicht so witzig? Im Nachhinein?
Nee. Nein.
Fand schon ganz lustig. Ganz nett.
Okay.
Ganz nett. So. Dann bin ich, glaube ich, auch gleich dran mit meinem Fail.
Ja.
Okay. Jo, wenn wir schon beim Thema sind, sollen wir kurz mal unser Thema heute erklären?
Ach so, wäre nicht schlecht, ne?
Ja, wäre schon vorteilhaft. Also wir hatten ja vorletzte Woche, also bei der letzten Folge haben wir ja praktisch gesagt, so... Da hatten wir die vorgeschlagenen Fälle behandelt. Und dann wollten wir das aber jetzt nicht die ganze Zeit machen, sondern wollen die für harte Zeiten aufheben praktisch. Und haben uns jetzt dazu entschieden, da beide Fälle letzte Woche mit Familien irgendwas zu tun haben, wollten wir bei dem Thema Es bleibt in der Familie bleiben. Also praktisch Mordfälle, die innerhalb einer Familie stattfinden. Von einem Familienmitglied an ein anderes. Wir hatten ja schon, Eltern bringen die Kinder um, Kinder bringen die Eltern um. Hatten wir ja schon beides durch, aber das ist jetzt so ein bisschen durchmischt. Bisschen größere Auswahl, ne?
Ja, ich hatte mir überlegt gehabt, den Fall zu nehmen, ich weiß nicht, ob du den gehört hast, dass ein Vater seine Kinder mit Bauschaum umgebracht hat, indem er den Bauschaum in den Mund gesprüht hat. Und Bauschaum geht ja dann so auf und verhärtet und dann sind die erstickt. Und ich weiß nicht, was in meinem Kopf krankes vorgeht, aber ich finde diese Vorstellung faszinierend, wie in dir drin Bauschaum verhärtet. Was bin ich hier für ein krankes Schwein? Kannst du mir das mal sagen? Naja, auf jeden Fall dachte ich, dass es ganz cool wäre, wenn ich den Fall nehme, aber da gibt es halt irgendwie leider nichts drum rum zu erzählen, sondern der Typ war einfach
krank.
Ja, hat sie mit Bauschaum umgebracht.
War es ein deutscher Fall?
Ja.
Ich glaube, solche Sachen, gerade in Deutschland, wird es halt auch nicht so ausführlich berichtet.
Tatsächlich nicht.
Ja, also das bleibt eigentlich relativ on the down low. Aber ja. ich verstehe
deine Faszination. Und die einzigen, die dann darüber berichten, sind die Bild-Zeitung.
Ja, aber ich finde, also gerade bei meinem Fall habe ich auch Verhandlungsprozesse und alles angeschaut, halt von der von der Pressekonferenz. Und ich fand, von der Bild-Zeitung waren die Aufnahmen von der Pressekonferenz am allerbesten und die Tonqualität. Also, ich fand es nicht mal so schlimm.
Wir sollten aber also klarstellen, die Bild-Zeitung ist nicht unsere Quelle.
Nein, ja, wir benutzen nur seriöse Quellen. Genau, deswegen habe ich auch nur das Video davon genommen, weil Pressekonferenz und so. Genau. Okay, wenn wir schon beim Thema sind, Sachen, die wir sonst so nebenbei besprechen in Fällen, da kommt mein Fall nämlich auch in einer Folge vor. Ich glaube, vor vier Folgen oder so? Nee, kann gar nicht sein. Mhm. Auf jeden Fall, irgendwann im September hatten wir das mal besprochen und es geht um den Fünffachmord in Solingen.
Ja.
Klingeln da die Glocken bei dir?
Ding, 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 ding.
Perfekt. Und ich dachte, weil wir das damals halt kurz angesprochen hatten, beziehungsweise du hast es kurz erzählt und ich meine, wir waren uns irgendwie, ich hatte nicht davon gehört oder so, wir waren uns nicht ganz sicher, wie das abgelaufen ist, bla bla bla, dachte ich mir, ich behandle das einfach mal und dann legen wir mal alle Fakten auf den Tisch.
Badums.
Genau so.
Sehr gut.
Fünf Kinder werden am 3.9. leblos in einer Wohnung in Solingen aufgefunden. Und bei den fünf Kindern handelt es sich um die einjährige Melina, die 2-jährige Leonie, die 3-jährige Sophie, den 6-jährigen...
Hallo Sophie.
Ich dachte, jemand kommt wieder rein, das tut mir so leid.
Ich habe Hallo Sophie gesagt.
Ja, ich habe gerade einen Schlüssel gehört. Irgendwie in letzter Zeit höre ich immer mal wieder so irgendwas an meiner Tür.
Uff, gruselig.
Ja, und ich habe ja immer mal wieder den Schlüssel draußen vergessen. Ist jetzt egal, sorry. zurück, also es geht um die 1-jährige Melina, 2-jährige Leonie, 3-jährige Sophie, den 6-jährigen Timo und den 8-jährigen Luca. Der 11-jährige Marcel, also das ist das 6. Kind, das älteste, er ist als einziger mit dem Zug auf dem Weg zu seiner Oma. Er hat morgens noch mit seiner Mutter gefrühstückt, bevor er in die Schule gegangen ist, wie an jedem anderen Tag auch. In der Schule angekommen, hatte die Mutter dann nach ein paar Stunden angerufen, um ihn früher nach Hause schicken zu lassen, mit der Begründung, dass es einen Todesfall in der Familie geben würde. Die Mutter hat sich dann mit Marcel nach der Schule getroffen, als er halt entlassen wurde, und die beiden sind mit einem Zug nach Düsseldorf gefahren. In Düsseldorf angekommen, ist die Mutter ausgestiegen und Marcel ist im Zug geblieben und weiter zu seiner Oma gefahren. Und ich glaube, das eine Mal waren wir uns nicht sicher, ob Marcel dabei war, ob die Mutter alleine war, aber Marcel war noch, also er ist im Zug sitzen geblieben und die Mutter war dann alleine dort praktisch.
Mhm.
Am Düsseldorfer Bahnhof schreibt die Tochter mit der Oma über WhatsApp. Darin schreibt sie, dass es ihr schlecht geht und sie nicht mehr weiter weiß und dass sie nicht mehr kann und einfach komplett fertig ist, emotional. Der Grund dafür ist, dass sie sich von ihrem 28-jährigen Ehemann getrennt hat und dass die beiden auch schon seit einem Jahr getrennt wohnen. Sie wohnt alleine mit ihren 6 Kindern, wobei 4 Kinder aus der Ehe mit ihrem Ehemann stammen und die anderen 2 aus verschiedenen Beziehungen jeweils von davor.
Mhm.
Die Oma versucht dann herauszufinden, was bei der Tochter genau los ist und was sie vorhat, wozu die Tochter sich nicht so richtig äußert. Und daraufhin hat die Oma dann halt der Tochter geschrieben, dass sie jetzt die Polizei kontaktieren wird. Und dann antwortet die Tochter nur darauf und sagt praktisch, schick die Polizei in die Wohnung, die Kinder sind tot. Und Das hat sie halt ihrer Mutter praktisch geschrieben, der Oma. Und daraus folgt dann halt die erste Meldung um 13:47 Uhr. 40 bei dem Polizeipräsidium. Überleg mal, du kriegst halt als Oma diese Nachricht so von deiner Tochter so, ja, schick mal die Polizei in meine Wohnung, die Kinder sind alle tot. Gegen 13.50 Uhr, also 3 Minuten später, sind die ersten Polizeikräfte vor Ort bei der Wohnung der Tochter. Das ging echt richtig schnell. Sie haben gewaltsam dann die Tür eingetreten und dort hat sich dann leider die Tat bestätigt. In der Wohnung werden die 5 Kinderleichen in ihren Betten liegend gefunden. Es konnte bei den Kindern aber keine scharfe Verletzung festgestellt werden, also keine äußerliche Gewalt praktisch. Und die Mordkommission wird daraufhin alarmiert. Dann gegen 14.08 Uhr geht bei dem Polizeipräsidium der Hinweis ein, dass der Sohn Marcel in seine WhatsApp-Klassengruppe reingeschrieben hat. Und zwar, dass seine Geschwister alle umgebracht wurden. Nehmen wir mal an, dass die Kinder in der Klasse das dann halt gelesen haben und ihren Eltern erzählt haben. Und daraufhin haben die Eltern dann halt die Polizei alarmiert. Dadurch wird dann nochmal mehrere Seelsorgeteams werden dann an 2 Schulen geschickt. Einmal halt an die Schule von Marcel, der seine ganze Klasse das praktisch gesagt hat mit dem Mord. Und dann an die Schule von den 2 jüngeren Geschwistern, die auch schon halt zur Schule gegangen sind. 20 Minuten lang ist die Mutter noch vor Ort am Düsseldorfer Hauptbahnhof, bis sie sich mit Absicht von Suizid vor einen Zug schmeißt. Marcel ist zum Glück nicht dabei. Durch ihren Selbstmordversuch kam es zu inneren Verletzungen, aber sonst ging sie eigentlich gut, also es war nichts Lebensgefährliches, aber sie ist halt trotzdem ins Krankenhaus gekommen. Gegen 14.13 Uhr wird dann von dem Polizeipräsidium Düsseldorf dem Polizeipräsidium Wuppertal mitgeteilt, dass eine junge Frau sich vor den Zug geworfen hat. 13.35 Uhr kommt endlich Marcel, der älteste Sohn, bei seiner Oma an. Da kann er dann direkt von dem Seelsorgeteam vor Ort halt behandelt werden und empfangen werden und es wird sich direkt um ihn gekümmert, weil what the fuck? Also, ich meine, er wusste Bescheid, weißt du, wie ich meine? Seine Mutter hat es ihm ja anscheinend irgendwie erzählt. Ich glaube, Ich weiß nicht, ob er dabei war, weil man weiß halt nicht genau, wann die Kinder gestorben sind. Aber er hatte halt morgens gefrühstückt, die lagen noch alle im Bett, deswegen gehe ich davon aus, dass sie halt wahrscheinlich gar nicht von ihren Betten aufgestanden sind, vielleicht noch geschlafen haben oder so. Bis sie dann halt umgebracht wurden. Und da muss ja irgendwie Marcel seine Mutter getroffen haben am Bahnhof. Und sie muss ihm irgendwie gesagt haben: Du fährst jetzt zu deiner Oma, deine Geschwister sind tot.
Was ist los bei ihr? Mann,
Ja,
Mann,
das.
Mann, Mann, Mann.
Ja, später kann dann auch noch der Vater festgestellt werden, der Kinder, so gegen 16 Uhr. Und zu ihm wird dann auch noch ein Seelsorgeteam geschickt. Also sehr, sehr viele Seelsorgeteams waren hier involviert. Ich weiß leider nicht, wie viele Personen genau. Aber es sind auch, insgesamt sind es über 80 Polizeibeamte, die allein an dem Fall praktisch dran waren. Ob jetzt vor Ort oder halt hinter den Kulissen. Und ich finde, wenn man das so alles auflistet, was da halt wirklich noch im Hintergrund passiert, das ist so krass, wie viele Personen an sowas beteiligt sind.
Ja,
Also.
man denkt da immer gar nicht drüber nach. Man denkt, dass da kommen vielleicht so 4, maximal 10 Ermittler oder so, und das ist dann, die werden dem dann halt zugeteilt und die lösen das dann mal schnell, in Anführungszeichen. Aber im Endeffekt ist da bestimmt sehr, sehr viel mehr Arbeit dahinter, als wir eigentlich denken.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde gerade, ich fand es halt mit den Seelsorgeteams, wir können da eigentlich ein Trinkspiel draus machen, wie oft ich das heute schon gesagt habe. Ich finde das eigentlich total spannend, weil an solche Leute denkt man halt gar nicht. Und die sind immer bei sowas dabei. Und es ist eigentlich, es ist richtig gut, dass die halt auch vorsorglich dann praktisch schon geschickt werden. Aber ich frage mich, ob es dann Seelsorgeteams für Seelsorgeteams gibt, weißt du? Ob die mit dem Trauma, das sie von den Polizisten bearbeiten müssen und oder von den Opfern, ob sie dann praktisch auch davon dann Trauma haben, weißt du?
Ja, ist es nicht auch so, dass jeder Psychiater seinen eigenen Psychiater hat?
Ja.
Also Psychologen, gibt es Psychologen und sowas, ja, die müssen, also ich weiß nicht, wie gut man sich tatsächlich abgrenzen kann vom beruflichen zum privaten Leben, dass es dich nicht,
Betrifft.
oh Gott, betrifft, genau. Klar, das kann man bei den Polizisten auch sagen, die brauchen ja auch Seelsorger,
Ja.
weil sie sonst, und ich denke, klar, sie erleben es quasi nur aus zweiter Hand oder sowas. Aber ich glaube im Endeffekt ist schon, also dass sie bestimmt auch irgendwie dann in Therapie sind,
Ja,
um das
sicherlich.
Therapierte zu verarbeiten von anderen.
Ja.
Oder ist es vielleicht aber auch so, dass die, dass es quasi so eine, wie eine Selbstheilung ist, wenn die jemanden durch die Therapie führen, dass sie es gleich mitverarbeiten.
Ja.
Weiß ich nicht. Vielleicht ist ja jemand dabei, der Psychologie studiert oder selber Therapeut ist oder Seelsorger, der uns das mal erzählen kann, schreiben kann, wie das so ist. Haben Seelsorger eigene Seelsorger oder Psychologen ihre eigenen Psychologen?
Ja. Ja, also sie kennen ja bestimmt Tricks, wie sie selber damit umgehen, aber ja, ich weiß nicht, ob das dann so leicht ist, auch auf sich selber anzuwenden, weil man halt so die Psychologie dahinter kennt. Und ich stelle mir halt auch die Frage, wenn dann Psychologen oder Therapeuten selber in Therapie gehen, wirkt es dann bei denen überhaupt? Weil sie kennen halt alle kleinen Tipps und Tricks und ah, der
Ja.
hat jetzt das gesagt und der will jetzt darauf hinaus, weil ich das und das gesagt habe. So, weißt du, wie ich meine? Da hättest du ja so ein bisschen das Gefühl, dass du die ganze Zeit verarscht wirst, oder?
Ich war noch nie in einer Therapiestunde, deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie das überhaupt abläuft, ob du da wirklich, ob da irgendwelche Tricks und Tipps vonstatten gehen oder ob du wirklich einfach nur darüber redest und es dann dadurch verarbeitest und du dann so Sachen bekommst wie. Und bis zur nächsten Stunde denkst du bitte darüber nach und machst dir Gedanken darüber und malst es auf ein Bild auf oder sowas. Also ich glaube, durch ich wirklich, ich kenne mich da nicht so wirklich gut aus. Vielleicht war es auch kompletter Bullshit, den ich da gerade jetzt von mir gegeben habe.
Also die sind schon so, dass sie dann darauf eingehen und halt sagen, ja, schau mal, versuch's mal von dieser Art und Weise zu sehen. Weißt du, das
Ja.
könnte das hier begründen und das kann von dem herstammen. Also die versuchen, glaube ich, schon so ein bisschen so Klartext zu schaffen bei dir.
Ich glaube, sie versuchen einfach deine Sichtweise zu ändern und
Ja.
das irgendwie, also auf eine objektive Weise dir selber nahezubringen, wie es eigentlich ist.
Ja.
Und nicht irgendwelche Tricks anwenden an dir.
Ja, also mit den Tricks habe ich es jetzt nicht so genau gemeint, aber halt, weißt du, das mit dieser Veränderung der Sichtweise habe ich halt auch schon so als Trick praktisch dann gewertet.
Ja, natürlich. Aber ich meine, du kommst ja auch mit deinen Problemen zu mir und ich komme mit meinen Problemen zu dir, weil wir manchmal nicht die Objektivität selber besitzen.
Ja.
Und wir geben uns ja trotzdem gegenseitig Tipps. Also ich glaube nicht, dass jetzt ein Therapeut allwissend ist und deswegen keinen anderen Therapeut braucht und sich deswegen selber therapieren kann. Himmel, sind es viele Therapeuten.
Sehr viele Seelsorger und Therapeuten heute.
Gut.
Auf jeden Fall. Ja, im Fall gab es da auch ziemlich viele und ich glaube, die sind auch jetzt immer noch aktiv, weil das hat ja erst Anfang September stattgefunden, am 3.9. Und
ja.
Ich weiß gar nicht, wann wir damals aufgenommen haben, aber ich habe es ja erst mitbekommen, als du mir davon erzählt hast, weil ich irgendwie in meiner eigenen kleinen Welt stecke oder so, ich bin mir nicht sicher.
Manchmal glaube ich das tatsächlich.
Manchmal glaube ich auch. Ich würde gerne rausbrechen aus meiner Blase, aber ich weiß nicht wohin. Ja, also es waren auf jeden Fall über 100 Leute beteiligt, weil man einfach schon mal sieht, dass es halt 80 Polizisten waren und dann überall diese kleinen Seelsorgeteams halt hingeschickt wurden zu jeder Kleinigkeit. Also allein, dass sie an die Schulen geschickt wurden, weißt du? Das hätte ich irgendwie nicht erwartet, an die Schulen der Verstorbenen. Das war halt so eine Grundschule von den zwei Jüngeren da.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das Standard ist, ob das immer, ja, wahrscheinlich wird schon oft immer gemacht, vielleicht. Aber ja, also ich finde, dass es ein gutes System ist.
Doch, also ich glaube, also es sollte schon meiner Meinung nach so sein, weil die Kinder in der Grundschule, die werden das dann von ihren Eltern erfahren oder halt aus den Medien.
Ja.
Und gerade Social Media und so, das bleibt ja nicht lange geheim, in Anführungszeichen.
Ja.
Und deshalb, damit die Seelsorge da schon früh eingreifen können und helfen können bei der Verarbeitung und klar zu erzählen, was passiert ist. Und ich denke, die werden das den Kindern ja auch so beibringen, dass es nicht dramatisch für die Kinder ist. Klar, es ist schlimm, aber dass sie so den Schaden ein bisschen begrenzen können.
Ich würde sowas gerne mal mitsehen, glaube ich. Also da gibt es bestimmt irgendwelche YouTube-Videos dazu. Aber ich finde diesen Psychologie-Aspekt da total interessant und ich würde sowas voll gerne mal, also nee, natürlich nicht an mir selber miterleben, aber halt einfach mal sehen, wie sowas halt gehandhabt wird. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich sowas dazu gibt, ob das so datenschutzmäßig okay ist. Weißt du, wie ich meine?
Ich glaube irgendwie nicht.
Ja, es gibt einen richtig, richtig guten YouTube-Kanal, der ist halt auf Englisch Jim Can't Swim. Ich weiß nicht, warum der so heißt. Es geht auch gar nicht um irgendeinen Jim, der nicht schwimmen kann. Aber jetzt hat er auch seinen Namen geändert zu JCS, also Jim Can't Swim. Und dann irgendwie / Criminal Psychology irgendwas. Und der beobachtet immer Verhandlungen oder Verhöre. Mhm. Der beobachtet immer die Verhöre und analysiert dann die Körpersprache und die Redearten von den Menschen. Und das ist so interessant. Mega. Das ist so interessant. Also ich schaue nach einem Link, dass ich den irgendwo hinposten kann, aber das ist echt mein Lieblings-YouTube-Kanal. Diese Verhörsachen. Und dann sagt er halt auch so, ja, und der Polizist hat jetzt so und so geantwortet und der Polizist versucht durch diese Gestik und Körpersprache Dominanz zu zeigen oder dass er freundlich ist oder sowas. Und das ist so interessant. Und er zeigt halt Fälle oder Beispiele an schuldigen Personen und Beispiele an nicht schuldigen Personen.
Ja.
Und erzählt dann halt natürlich auch über den Fall, was da so alles passiert ist. Und ja, ist mega, mega cool. Also JCS, nochmal was. Schaut einfach mal danach, ihr findet es bestimmt. Wenn es euch interessiert, natürlich. Genau, also zurück zum Fall. Mehrere hundert Leute sind daran beteiligt. Der Grund für diese Tat, hast du ja auch vorhin gefragt, wieso macht man sowas? Und der Grund für die Tat, da findet man praktisch als Grund nur die Trennung von der Mutter von ihrem Ehemann. Also die zwei lebten halt schon seit einem Jahr getrennt und es ist auch nicht wirklich so richtig im Guten auseinandergegangen. Die Oma hatte zum Beispiel gegen den Vater eine Anzeige wegen Diebstahl gegeben. Was für einem Diebstahl? Je ne sais pas. Und Mitte dieses Jahres gab es auch einen heftigen, heftigen Familienstreit, bei dem dann auch die Polizei involviert wurde. Also anscheinend war auch die Familie beim Jugendamt schon bekannter.
Bekannt, okay.
Und ich habe auch in der Pressekonferenz gehört, dass man eigentlich schon früher hätte einschreiten sollen und was machen sollen, ja. Aber dass es wegen Corona halt nicht so richtig funktioniert hat. Oder dass sie halt irgendwie das untergegangen ist oder so. Ich will damit jetzt keineswegs die Schuld oder irgendwas an andere praktisch abdrücken, aber
ja.
Wenn, ja, hätte Fahrradkette.
Ja, richtig.
Ja.
War denn von vornherein klar, dass sie sich auch umbringen möchte? Oder war es einfach, okay, sie bringt jetzt die Kinder um und danach wusste sie nicht, was sie tun sollte? War geplant, dass sie sich auch umbringt?
Von der Mutter?
Ja.
Das weiß man noch nicht. Sie wurde bis heute noch nicht verhört.
Ach, ist sie immer noch im Krankenhaus? Ja. Nee, oder?
Sie ist immer noch im Krankenhaus, ja.
Sie ist noch im Koma?
Sie ist nicht im Koma. Sie ist.
Ah, cool.
Sie ist halt einfach psychisch total labil.
Ja, verständlich. Wenn ich 5 Kinder umbringen würde, die meine sind, dann wäre ich auch psychisch labil.
Nach einem Suizidversuch und allem.
Das kommt noch dazu, ja. Das habe ich vergessen.
Ja, also der ging es halt echt gar nicht gut. Nee, also die wurde bis heute noch nicht verhört und es gab auch noch kein Gerichts-irgendwas-Verfahren.
Gerichts-irgendwas? Okay, ja.
Gerichts-Dings-Verfahren.
Okay.
Ja.
Okay, also hört dein Fall jetzt auf?
Nee, ich habe noch ein bisschen was. Ja, auf jeden Fall. Es ist bei halt den Eltern nicht so im Guten auseinandergegangen. Die Frau war halt einfach emotional nicht an ihrem Höhepunkt. Und das ist halt der einzige. Sorry, Valerie. Das ist halt der einzige Grund dafür. Also, die Polizei beschreibt die Tat und den Zustand der Frau als emotionale Überforderung. Die Obduktion der Kinder wurde dann gleich am nächsten Tag nach der Tat halt durchgeführt und daraus konnte man dann feststellen, dass die Kinder an Ersticken gestorben sind, aber davor wurden sie auch sediert. Und man ist sich nicht sicher, man kann es halt erst rausfinden nach dem Verhör der Frau, wie genau die Kinder erstickt sind, weil es gibt einmal, jetzt weiß ich nicht mehr die Begriffe. Super, tolle Recherche. Es gibt einmal eine Erstickung, weißt du, so durch ein Kissen zum Beispiel, so durch einen Gegenstand. Ja. Und dann gibt es auch Erstickung durch Tabletten.
Bauschaum. Achso.
Oh. Ja, okay. Naja, das gibt's auch noch. Aber ich würde sagen, das ist ein Gegenstand. Auf jeden Fall, es gibt halt diese eine materielle Erstickung und dann gibt es noch die Erstickung durch Tabletten, durch Drogen, in Anführungsstrichen.
Mhm.
Und man ist sich nicht sicher. Die Kinder wurden halt davor sediert. Vielleicht war es so, dass das Sedierungsgedöns und die Tabletten so zusammengewirkt haben, was weiß ich. Oder vielleicht wurden sie auch dann alle von der Mutter nochmal mit einem Kissen halt erstickt. Davon, ja, das kann man halt irgendwie erst feststellen, sobald die Mutter in einem Zustand ist, in dem man sprechen kann darüber.
Okay, und wie wurden die Kinder sediert? Das weiß man auch
durch noch nicht. Durch Tabletten, denke ich mal.
Okay, aber wie kommt sie an
Sedierungsmaterial? Also die Kinder waren ja noch relativ jung. Vielleicht hatte sie Schmerztabletten oder irgendwas. Weißt du?
Aber kannst du allein mit Schmerztabletten jemanden sedieren?
Ich denke, nach einer gewissen Dosis an Schmerzzeug und wenn es halt auch alles Kinder waren unter 10 und sie den Erwachsenen Sachen gegeben hat. Also ich muss sagen, bei meinen Sachen, die ich manchmal nehme, also wenn ich Schmerzen habe, Regelschmerzen, was weiß ich, ich sag's jetzt einfach mal ganz offen, dann nehme ich auch Tabletten und davon fühle ich mich auch so richtig benebelt. Aber es ist halt das Einzige manchmal, das wirkt. Und wenn ich mich halt so fühle, als praktisch, ja, fast ausgewachsener Mensch, weißt du, dann ist es halt bei Kindern nochmal krasser. Und wer weiß, vielleicht hat sie dann nicht nur eine Tablette gegeben, sondern zwei oder so. Aber das ist jetzt auch alles nur Spekulation von mir. Also nur Spekulatius.
Also du fällst ja bei einer Sedierung in so einen Dämmerschlaf. Und ich weiß nicht, also...
Sedierung, heißt es so Dämmerschlaf oder kann Sedierung auch einfach bedeuten, Betäubung ruhig stellen? Sedieren ist doch einfach nur ruhig stellen.
Jetzt Moment. Die Dämpfung von Funktionen des zentralen Nervensystems durch ein Beruhigungsmittel bei der Anwendung von Psychopharmaka. What? Okay, das war mir neu. Aber ja, also Dämpfung von Funktionen des zentralen Nervensystems. Wir sind kein Ärzte-Podcast.
Ich weiß nicht. Die Polizei hat das Wort sedieren benutzt, deswegen habe ich es jetzt einfach mal kopiert.
Copy-Paste.
Echt so? Ja,
okay. Alles klar.
Ja, also so hatte ich das jetzt verstanden, dass halt die Kinder irgendwie so ruhig gestellt wurden und vielleicht waren sie auch in so einem Dämmerschlaf. Also man weiß ja nicht, was für eine Dosis und so. Das kann man halt alles erst rausfinden, wenn die Frau da mal spricht, die Gute.
Mhm.
Ja. Genau, die Kinder wurden sediert. Ein Haftbefehl für die 27-Jährige wurde beantragt wegen fünffachen Mord und der wurde ihr auch an ihrem Krankenbett in einer Klinik verkündet. Bis jetzt gab es noch keine vollständige Vernehmung, weil die Mutter psychisch noch nicht dazu in der Lage ist. Auch der 11-jährige Sohn, der mittlerweile bei seiner Oma wohnt, konnte noch nicht vernommen werden. Da sind die Polizisten halt besonders vorsichtig bei dem, weil was der alles durchgemacht hat, da kann man ja nicht direkt hingehen und irgendwie den vernehmen oder mal fragen, so, jo, wie ist das Ganze abgelaufen? Ich weiß nicht, ob man das jemals machen kann, also, oder?
Ja, ja.
Wird es jemals möglich
sein? Die Frage ist, weiß, also wenn er was weiß, wenn er was gesehen hat, dann ist er genauso aussagepflichtig wie, oder das weiß ich tatsächlich nicht, wie das bei Kindern und Jugendlichen aussieht.
Vor allem aber bei müssen Opfern, sie nicht oder? Auch aus- ich glaube, er muss...
Schon. Ja, er muss, aber also er ist ja im Endeffekt kein Opfer in dem Sinne, dass er attackiert wurde quasi. Also klar, er ist ein Opfer, weil
ja.
Wegen der Situation, in der er jetzt gerade ist, aber er ist ja kein überlebendes Opfer quasi. Verstehst
ja,
du, wie ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
Deswegen glaube ich schon, dass er aussagen muss.
Ja, ich denke auch, aber sollte. Ich denke halt, dass sie, weißt du, ich bin mir nicht sicher, was er jetzt noch aussagen kann, dass irgendwie noch so richtig, weißt du, was jetzt so dringend notwendig, was man halt jetzt so dringend notwendig wissen müsste, was er aussagen kann, weißt du? Man weiß, die Kinder sind tot, man weiß, die Mutter hat's gemacht. Was kann jetzt halt noch von ihm kommen, das so richtig das alles auf den Punkt bringen würde und das irgendwie eine Verhandlung irgendwie herbeiführen würde oder was weiß ich, weißt du, ein schnelleres Urteil oder irgendetwas. Ich glaube halt, was er jetzt aussagt, ist halt einfach nur nochmal ein Tathergang mehr, vielleicht. Ja. Und was er halt so erlebt hat, wie er vielleicht die Mutter in den Wochen davor empfunden hat, aber ich weiß nicht, ob es jetzt nochmal irgendwie was gibt, was halt so richtig jetzt notwendig wäre von Informationen.
Das stimmt.
Und ich glaube, deswegen sind sie da auch so ein bisschen vielleicht nicht so hinterher und sagen, der muss jetzt erstmal mit Samthandschuhen vielleicht angefasst werden, weißt du?
Ja.
Ja, also so denke ich, das ist alles mein Gedankenvorgang. ja, am 6. September gab es auch noch ein Statement von dem Solinger Oberbürgermeister. Er hat geschrieben, die Nachricht von der Familientragödie an der Hasseldelle, die 5 Kinder zwischen 1 und 8 Jahren das Leben gekostet hat, macht mich sprachlos. Sie trifft mich wie so unendlich viele Menschen in meiner Heimatstadt mitten ins Herz. Als Mensch, als Familienvater und als Oberbürgermeister. Mitten unter uns hat sich etwas ereignet, das unbegreiflich ist. Und die Nachbarschaft und weitere 800 Menschen aus der Umgebung, die hielten eine Schweigeminute, zündeten Kerzen an und ließen 5 Luftballone mit den Namen der verstorbenen Kinder steigen. Die 5 Kinder wurden am 24. September beigesetzt und den Eltern wurde das Sorgerecht für den 11-jährigen Sohn entzogen. Und dabei musst du daran denken, dass es 3 Väter für die Kinder gab und dass der älteste Sohn nicht von dem Vater stammt, mit der die Mutter zuletzt verheiratet war. Und trotzdem wurde ihm auch das Sorgerecht entzogen.
Oha.
Ja.
War, also wurde er eingeschätzt und dann halt gesagt, dass er nicht in der Lage dazu wäre, das Kind zu nehmen oder aus welchem Grund?
Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht in so einer Situation, vielleicht war er nicht so präsent in dem Leben seines Kindes.
Ja.
Und vielleicht...
Ja, das ist alles Sachen, die man halt nicht weiß.
Genau. ich denke halt, vielleicht war es dann halt in so einer Situation, dass man da echt hart durchgreifen muss dann und sagt, hey, wenn du praktisch die Mutter irgendwie mit so vielen Kindern allein lässt oder halt dich nicht um den Sohn kümmerst, dann brauchst du auch kein Sorgerecht. Das ist alles nur Spekulation.
Ich meine, genau das Gleiche kannst du ja über die Oma sagen.
Aber die Oma hat sich ja darum gekümmert. Also die Oma hat ja, die hat ja mit der Tochter Kontakt gehalten und die hat ja dann die Polizei gerufen und war ja anscheinend richtig, richtig involviert. Oder?
Ja. Ja. Ach.
Ja, auf jeden Fall, den Eltern wurde Sorgerecht entzogen. Und wie wir schon vorhin diskutiert haben oder halt besprochen haben, die Mutter ist immer noch im Klinikum, im Krankenhaus und konnte noch nicht vernommen werden, hat noch keine Aussage dazu gegeben. Und deswegen, es gab noch keine Verhandlung, kein gar nichts. Und das ist jetzt über einen Monat her. Ich frage mich, wann das mal stattfindet, aber ich würde sagen, da halten wir euch mal auf dem Laufenden.
Ja, sehr gut.
Ja, ja, und das war der Fall von dem Fünffachmord, den wir mal kurz angeschnitten hatten.
Ja, also mein Fall, deswegen hatte ich gefragt gehabt, ob man weiß, ob die Gute vorhatte, sich umzubringen, bevor sie die Kinder umgebracht hat. Mhm. Also,
habe ich darauf geantwortet?
Du hast gesagt, man weiß es nicht, weil man ja sie noch nicht verhört hat.
Ja, stimmt. Ah, stimmt. Perfekt. Kurzzeitgedächtnis.
Genau. Mein Fall ist nämlich ein Suizid, bei dem ein Vater seine ganze Familie umgebracht hat. Sprich, es ist ein erweiterter Suizid. Und deswegen wollte ich halt wissen, es ist nur dann ein erweiterter Suizid, wenn sie sich auch hatte umbringen wollen. Deswegen wollte ich jetzt so überleiten mit, ja, meiner ist auch ein erweiterter Suizid, aber funktioniert in dem Fall leider gar nicht.
Ja.
Ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen. Das habe ich irgendwie auch in den letzten Fällen irgendwie ein bisschen schleifen lassen. Das tut mir leid. In meinem Fall geht es heute um Suizid. Wenn ihr Suizidgedanken oder Depressionen habt, gibt es zum Beispiel bei der Telefonseelsorge jederzeit kostenlos Hilfe. Die Nummer hierfür ist 0800 3x1 0 3x1. Freunde von Stefan bekommen die Tage nach dem 27. Januar 2012 Kisten zugeschickt. Einer bekommt eine Kiste mit einem Schachspiel, einer mit einer Musikanlage, wieder andere eine Kiste mit Perlenketten oder einem Staubsauger. In jeder Kiste ist ein 4 Seiten langer Brief beigelegt. Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist mein Leben vorüber, ebenso das meiner geliebten Frau und das meiner wundervollen Kinder. Es gibt keinen Ausweg. Ich wäre nicht in der Lage, meiner Familie eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Davor möchte ich sie bewahren. Denn sterben müssen wir alle irgendwann. Ich habe diesen Prozess nur beschleunigt. Stefan war 34 Jahre alt. Er hatte 2 süße kleine Kinder und eine ihn liebende Ehefrau oder eher vergötternde Ehefrau. Nach einem Wohnungsbrand im 2. Stock der Familie Lamm wird Stefan verkohlt auf dem Sessel im Flur gefunden, seine Kinder und Frau in Frischhaltefolie eingewickelt in der Abstellkammer. Eine Vorzeigefamilie einfach ausgelöscht. Die Freunde und Familie sind fassungslos, doch wie passt der Brief, die Kisten und dieser Wohnungsbrand zusammen? Stefan Lamm wird in eine Familie mit vielen Problemen und Geldnöten als ältester Sohn von 4 Kindern hineingeboren. Seine Mutter hat Depressionen und ertränkt sie in Alkohol. Für sie lernt er früh zu lügen, denn er muss ihr Schnaps am Kiosk besorgen. Sein Bruder beginnt Drogen zu nehmen und kommt schon sehr früh ins Gefängnis. Und trotz der Umstände, in denen Stefan aufgewachsen ist, ist er intelligent, gebildet und schließt ein gutes Abi ab. Er beginnt dann sein Studium an der Uni in Düsseldorf. Dort lernt er bei ihrem gemeinsamen Biologiestudium Yvonne kennen und er wird ihr erster Freund. Als die Ehe dann von Stefans Eltern kaputt geht, bringt Yvonne Stefan mit nach Hause und fragt ihre Eltern, ob er bei ihnen eine Weile wohnen kann, weil er sonst nirgends hin kann. Die Eltern von Yvonne stimmen zu und kleiden ihn erstmal ein, denn er hatte einfach überhaupt nichts bei sich gehabt. Yvonne und Stefan führen dann ihr Studium weiter und sie holen sich bald eine gemeinsame Wohnung. Der Vater von Yvonne bemerkt, dass die beiden irgendwie nicht mehr wirklich nicht mehr so bei der Sache sind mit dem Studium, beziehungsweise, dass ihnen das Studium einfach immer egaler wird. Sie gehen nicht mehr zu Vorlesungen und Stefan sagt dann eines Tages auch, dass das Studium eh alles Mist ist und dass er sich mit seiner Computertechnik sowieso selbstständig machen möchte, denn er war sehr gut im Programmieren. Deswegen bricht er sein Studium ab und Yvonne macht es ihm nach. Obwohl sie immer gut war und ein selbstbestimmtes Leben führen wollte, bleibt sie zu Hause und bekommt bald ihren ersten Sohn Kiran. Vor der Beziehung mit Stefan hatte Yvonne viele Freunde, aber mit der Zeit sind die Kontakte in die Brüche gegangen und Yvonnes Vater meint auch, dass Stefan maßgeblich daran schuld ist oder schuld war. Mit dem Sohn, also Kiran, spricht Stefan nur Englisch, denn dieser soll zweisprachig aufwachsen. Wobei, also, es gibt keinen Grund. Yvonne wurde adoptiert von ihren Eltern, aber ist trotzdem deutschsprachig aufgewachsen und Stefan ist halt auch deutsch. Aber ja, Kiran soll
zweisprachig aufwachsen. Also, es ist eine gute Idee, finde ich, das zu machen trotzdem. Ja, weil ja natürlich. Also, im jungen Alter lernt man halt am besten und wenn das von Anfang an so mitgegeben wird, dann hat schon seine Vorteile.
Ja, aber du wirst nachher im Endeffekt, wenn du ein Bild hast von diesem Fall, wirst du wissen, dass es einfach absurd ist.
Ach so, okay.
Ja, also es ist nicht absurd, aber
ja, es komisch.
Spiegelt einfach schon mal die Lebens- und Denkweise von Stefan wider.
Ja.
Bei der Hochzeit nimmt Stefan Yvonnes Namen an, weil er damit Abstand zu seiner eigenen kaputten Familie haben möchte. 1995 fängt Stefan bei einer Firma an zu arbeiten, die Druckvorlagen herstellt. Also da ist Kira noch gar nicht geboren. Dort möchte er sich seinen ersten eigenen Kundenstamm aufbauen. Die Firma wird von einem Ehepaar betrieben und der Mann, für den er arbeitet, beschreibt ihn als völlig normalen Menschen, der Arbeit, Frau und später halt Kinder hatte, freundlich und zuverlässig war. Bei dem Ehepaar arbeitet Stefan ganze 10 Jahre lang, mehrere Tage in der Woche und er hat zu ihnen ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Er versteht schnell die Abläufe und macht seine Arbeit gut. Das Ehepaar hat ihn quasi wie als drittes Kind aufgenommen und für ihn waren sie wie ein Elternersatz. Als Stefans Mutter dann irgendwann stirbt, trauert er gar nicht. Er ist eher verärgert und sagt irgendwie böse Dinge, die man über seine Mutter eigentlich nicht sagen würde. Das ist halt so eine Sache, wo man denken könnte, dass er irgendwie auffällig ist, also verhaltensauffällig. Aber das war scheinbar nichts, also es war scheinbar normal, dass er sich so über seine Mutter aufgeregt hat.
Perfekt.
Die Arbeit läuft jahrelang reibungslos. Stefan nimmt immer mehr Kundenaufträge an und sein Kundenstamm wächst. Er stürzt sich in Arbeit, sagt nie Nein zu einem Auftrag und sucht sich irgendwann auch sein eigenes Büro, weil das dann doch irgendwann, klar, er hat sich mit dem Ehepaar verstanden, aber je mehr Aufträge er bekommen hat, desto weniger hat es einfach funktioniert von der Arbeitsweise. Mit dem Grundstock von Kundschaft, seiner Arbeit und mit sich selbst ist Stefan ziemlich zufrieden. Von dem ersten verdienten Geld seiner Firma kauft er sich einen riesigen neuen Fernseher. Dort spielt er mit seinem Freund Ego-Shooter und er hat auch noch andere Freunde, mit denen er sich regelmäßig zum Schachspielen trifft.
Ich dachte gerade, du nennst den Namen des Freundes und ich dachte für einen kurzen Moment, boah, Ego-Shooter ist aber schon ein mieser Name.
Sehr gut.
Ja, sorry, erzähl weiter.
Von dem Stefan, den Yvonne einmal kennengelernt hatte, ist kaum noch was zu erkennen, zumindest äußerlich nicht. Denn sie hat ihn damals in Jeans kennengelernt, heute trägt er nur noch Anzüge. Egal ob Sommer oder Winter, er besitzt einfach gar keine anderen Kleidungsstücke mehr. Er hat gute Anzüge und er hat Anzüge zum Renovieren und Umräumen. Die Anzüge sind ihm wichtig, denn er will überall glänzen, alle beeindrucken und perfekt sein.
Und er ist Barney Stinson.
Nicht ganz. Er definiert sich über Wertgegenstände, braucht immer das Neueste, Tollste und Aktuellste. Mit diesen materiellen Dingen hat er sich selbst und den anderen bewiesen, wie toll und erfolgreich er sei. Es ist irgendwie ein übertriebenes Verhalten, das von Freunden und Familie auch bemerkt wird, aber nie als kritisch oder bedenklich empfunden wurde. Über Probleme hat Stefan auch nie gesprochen und trotzdem war er irgendwie kein herzlicher und warmer Mensch, eher emotionslos. Aber das kam dann irgendwie erst im Nachhinein raus. Also, es wurde erst im Nachhinein dann klar. So erfolgreich Stefan auch gewesen sein mag, beginnen die Kunden sich über Verzögerungen zu beschweren. Durch die vielen Aufträge verzettelt er sich in seinem Job und hat sich ihm übernommen. Das gesteht er sich auch selber irgendwann ein, aber von diesem Versagen soll niemand irgendwas mitbekommen. Yvonne hatte bis zu Kirans Geburt immer die Buchhaltung gemacht und ab da wollte Stefan dann die Bücher selber führen. Er pfuscht und später kommt eben heraus, dass er sich von mehreren Personen Geld geliehen hatte. Von Freunden, Kunden und der Familie. Als Grund nennt er zum Beispiel die Spezialbehandlung für seinen Sohn, der Neurodermitis hat. Was mit dem ganzen Geld passiert ist, was er damit gemacht hat, man weiß es nicht. Auf der Arbeit protzt er die ganze Zeit mit großen Zahlen und vielen Aufträgen, aber niemand hat jemals dieses ganze Geld gesehen. Es ging wahrscheinlich irgendwie in Anzüge und neue Fernseher. Als eines Tages ein Fax in der Arbeit von einem verärgerten Kunden ankommt, der den gezahlten Vorschuss zurück und vom Vertrag zurücktreten möchte, ist sein Versagen kurz davor aufzufliegen und die Fassade des erfolgreichen Geschäftsmannes kann er nicht mehr länger aufrechterhalten. Ich habe verschiedene Quellen gefunden, wie viel Schulden er hatte. Die einen sagen, es sind 35.000 Euro, die anderen Quellen sagen, es sind 60.000 Euro, also irgendwas in der Größenspanne wird es sein oder gewesen sein.
Mm.
Im Oktober 2011 beginnt Stefan einen erweiterten Suizid zu planen und sammelt wochenlang alte Zeitungen. Die bunkert er in einer Abstellkammer in der Wohnung. Eines Abends, als die Familie schon schläft, zündet er die Zeitungen an, lässt das Knistern und Rauschen des Feuers in der Kammer hinter sich, die Türe einen Spalt offen gelassen. Sein Puls rast, als er sich wieder zu seiner Frau Yvonne zurück ins Bett legt. Ein starker Sog schlägt die Türe zu und Stefan wartet und starrt in den Flur. Er sieht, wie der Rauch stärker wird und beginnt tief und langsam zu atmen. Auf einmal wird Yvonne und die gemeinsame Tochter wach. Die Feuerwehr kommt, löscht den Brand und rettet die Familie vom Balkon. Stefans Ausrede für den Brand? Er wollte an dem kaputten Computer seines Freundes über Nacht einen Hochleistungstest machen, der sei dabei dann eben abgebrannt. 6 Wochen später kann die Familie wieder zurück in die Wohnung. Von seinem besten Freund bekommt Stefan dann einen Rauchmelder geschenkt, falls es nochmal brennen sollte.
Mhm.
Ab jetzt beginnt Stefan seine Tat genauer zu planen und er schreibt alles in einem Abschiedsbrief nieder, den er dann 9 Tage vor der Tat begann zu schreiben. Er schreibt, er habe ein ganz anderes Verhältnis zum Tod und keine Angst vor ihm. Schon als Kind hatte er sich gewünscht gehabt, dass ein riesiger Fels auf seinen Stadtteil fällt, denn er hatte ja irgendwie auch gar keine andere Wahl gehabt, sich den Tod zu wünschen bei einer Mutter, die selbst nicht mehr leben wollte und er musste ihr schon mit seinen 9 Jahren beim ersten Suizidversuch zuschauen. Sein Vater war überfordert mit den 4 Kindern und dem Eigenheim und die Familie hatte, wie ich schon gesagt hatte, Geldprobleme, keine Organisation und die Rechnungen wurden erst nach der 3. Mahnung gezahlt. Und jedes Mal, wenn ich diesen Satz lese, nachdem ich auch schon recherchiert habe, denke ich immer daran, dass ich noch meinen Strafzettel zahlen muss. Oh, sonst kommt da auch eine Mahnung.
Von wann ist
aber
der?
Aber nicht die 3.
Hm? Von wann ist der? Der Strafzettel?
Von wann?
Ja.
Vor einer Woche ist er gekommen? Oder meinst du, was ich getan habe?
Ja, okay, beides. Was hast du getan?
Ich bin in Urlaub gefahren und habe keinen Abstand gehalten. Was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, weil ich reg mich immer über die Menschen auf, die so weit hinten auffahren.
Hä?
Ich kann mir halt irgendwie nur vorstellen, dass ich überholt habe, eingeschert bin und dann halt nicht genug Abstand hatte zum Vordermann. Aber ja,
wegen so ist es halt, ich hatte... Wird man da geblitzt oder was?
Ja, Abstandsmessung halt.
Sowas gibt's?
Also, ja, es gibt's. Das sind so Apparate halt, also da war eine Brücke angebracht. Und dann gab's ein schönes Foto und ja, ich hatte weniger als 1/4 Tachoabstand zum Vordermann, also irgendwie statt 100... Also ich hatte wirklich sehr, sehr, sehr unglaublich wenig Abstand. Reden wir nicht drüber. Ich habe, ich muss jetzt 128 Euro zahlen und habe einen Punkt in Flensburg.
Oh, nein.
Props an mich. Also ich bin kurz davor gewesen, meinen Führerschein abgeben zu müssen.
Also, weil Leute, was muss man den Führerschein abgeben? Oder?
Ja, wenn es bisschen, also wenn ich noch weniger Abstand gehabt hätte. Also, und es hat nicht viel gefehlt.
Alter Falter.
Ja, also Leute, nehmt euch kein Beispiel an mir, fahrt umsichtig und haltet Abstand, es wird teuer.
Mehr als 1,50 Meter diesmal.
Ja,
Abstand.
Nicht schlecht.
Ja. Boah, ja. Krass, okay. Ich dachte, du hättest ja halt einen Strafzettel vom Falschparken oder so, weil da, den ich hatte jetzt schon zwei und das ist ja immer eine Woche praktisch, dass man den dann zahlen muss.
Nee, also ich habe 2 Wochen und eine Woche ist jetzt schon vorbei. Ich sollte zahlen. Gut. Weiter geht's im Fall.
Ja.
Stefan schreibt in seinem Brief, es mag verstörend wirken, aber während ich diese Zeilen schreibe, lebt meine Familie noch. Dennoch bin ich ruhig und gefasst. Als ich beschlossen habe, diesen Plan umzusetzen, erfüllte mich eine tiefe Befriedigung. Die Vorbereitungen für die Tat sind folgende. Er kauft Brandbeschleuniger, Frischhaltefolie und Sauerstoffflaschen im Baumarkt. In der Apotheke sagt er, dass sein Schwiegervater mit Chloroform seine Plattensammlung säubern möchte und kauft 1 Liter davon. Am Mittwoch, den 25. Januar 2012, geht die Familie von Stefan wie so oft vor ihm ins Bett. Als alle schlafen, nimmt er das Chloroform und drückt seiner Tochter und Frau darin getränkte Tücher aufs Gesicht. Als beide nicht mehr atmen, wickelt er sie in Frischhaltefolie ein. Weshalb, weiß man nicht. Danach geht er zu seinem Sohn, der wach geworden ist und nicht mehr einschlafen will oder kann. Stefan bringt es nicht übers Herz, ihm bei vollem Bewusstsein das Leben zu nehmen, weshalb er sagt, er soll leise sein, denn seine Mutter und Schwester würden schon schlafen. Er sollte doch wieder ins Bett gehen. Am nächsten Morgen macht Stefan für seinen Sohn Kiran Frühstück. Er schreibt über das ICQ-Profil von Yvonne an ihre Freundin Jenny und macht eine Verabredung am Wochenende zum Frühstücken aus, damit die eben keinen Verdacht schöpft, weil die zwei haben nämlich täglich geschrieben, telefoniert oder sich getroffen. Und hätte er sich nicht von Yvonnes Profil bei dieser Jenny gemeldet, hätte sie halt schon irgendwie gemerkt, dass irgendwas falsch ist.
Krass. Und was hat
Stefan?
Sorry, ja. Weiß man, was er dem Sohn erzählt hat, wo seine Mutter ist? Oder kommt das noch?
Nee.
Okay.
Also habe ich nichts zu gefunden.
Ja.
Stefan bringt Kiran zum Kindergarten, erledigt ein paar Dinge und versucht ihm einen schönen letzten Tag zu bescheren. Oh. Sie gehen zu McDonald's zum Essen und Stefan kauft eine Eisenbahn, mit der sie den Rest des Tages spielen. Danach packt Stefan Umzugskisten mit einem Schachbrett, Perlenketten, einem Staubsauger und einer Musikeinlage. Auf die Kisten schreibt er dann die Namen seiner Freunde und trägt sie in sein Auto. Und darauf steht, bitte übersenden an und dann die Name oder telefonische Abholung vereinbaren. In den Kisten liegt dann noch dieser Abschiedsbrief. Noch nicht ganz vollständig, aber er liegt drin. Am Abend markiert er dann seinen Todestag mit einem Kreuz im Kalender und bringt Kiran ins Bett. Er erstickt ihn mit Chloroform und wickelt auch ihn in Frischhaltefolie ein. Danach holt er alles, was brennen kann, in den Flur und verteilt es dort. Verschließt alle Türen, um das Feuer so lange wie möglich unbemerkt zu lassen, denn er will sich selbst die Hölle auf Erden bereiten. Anders als seine Familie, bei dem es ihm sehr wichtig war, dass sie schmerzfrei und ohne etwas zu merken gestorben sind. Jetzt kommen auch die Sauerstoffflaschen zum Einsatz, denn damit das Feuer trotz verschlossener Fenster und Türen brennen kann, braucht es ja Sauerstoff. Den lässt er eben kurz vorher aus den Flaschen raus. Dann schreibt er seinen Abschiedsbrief zu Ende, es sind jetzt 4 Seiten, und veröffentlicht sie auf seiner Firmen-Homepage. Oh. Dann legt er das Feuer und setzt sich in den Sessel im Flur. Stefan Lahm ist nicht der einzige Fall, bei dem ein Elternteil die ganze Familie mit einem erweiterten Suizid mit in den Tod reißt. 2012 erstickt ein Familienvater seine 2 Söhne, seine Frau, und tötet sich selbst wegen Schulden. 2 Monate später fährt ein Vater in den Dortmund-Ems-Kanal. Dabei sterben die Kinder, der Vater überlebt. Ein Vater tötet seine 4 Kinder mit einem Teppichmesser und will sich danach selbst das Leben nehmen, überlebt aber. Davor ist seine Ehe in die Brüche gegangen. Eine Mutter möchte sich und ihre 3 Kinder aus Verzweiflung durch Rauchvergiftung töten. Sie überlebt, die Kinder sterben. Es geht weiter. 2013 erschlägt ein Vater die 2 Töchter mit einem Hammer und rast als Geisterfahrer in einen LKW. Der Grund war eine Ehekrise. Alle diese Familien werden von den Freunden als freundlich und unauffällig beschrieben, wie immer. Niemandem war etwas Ungewöhnliches aufgefallen, genauso wenig wie bei Stefan. Der Vater von Yvonne sagt, dass keinerlei Anzeichen für so eine Tat sprachen. Es gibt ein Muster bei solchen erweiterten Suiziden, und zwar ist es eine narzisstische Störung. Dabei hat der Täter eine hohe Kränkbarkeit, ein schnelles Beschämtsein und die Frustrationstoleranz ist sehr, sehr niedrig. Wenn ein Mensch seine ganze Familie mit in den Tod zieht, dann zeigt es meistens, wie sehr sich der Täter mit den anderen Angehörigen verbunden fühlt. Er definiert sich also über diese Person und ihm ist eine saubere Trennung von den einzelnen Personen, also von sich, zu seiner Frau und den zwei Kindern eben nicht mehr möglich. Dass Stefan eine narzisstische Störung hatte, wird auch in dem Abschiedsbrief deutlich. Dieser vermittelt nämlich den Eindruck, dass er der Welt da draußen erklärt, weshalb er gar keine andere Wahl gehabt hatte und dann denkt, dass die Menschen ihn schon verstehen würden und das alles nachvollziehen könnten. Außerdem hat er auf den 4 Seiten 92 Mal das Wort Ich benutzt. Im Endeffekt war der Grund für die Tat eben, dass seine Familie ohne ihn zugrunde gehen würde und er möchte seine Familie das Leid ersparen, wenn sie herausfinden würden, dass er in seinen Augen ein Versager war. Die narzisstische Störung ist allgemein irgendwie ein Problem der heutigen Gesellschaft, habe ich das Gefühl, denn wir sind ja alle in diesem Optimierungswahn und setzen uns selbst unter Druck oder werden von anderen Menschen unter Druck gesetzt, weil wir wollen alle alles besser, toller und schneller können. Hier sind wir jetzt bei einem Fall, bei dem jemand durch Verbrennen gestorben ist. Schon mal, und wir hatten ja irgendwie auch mal diskutiert, ob es schmerzhaft sein soll, zu verbrennen. Und wir haben heute, ja, vorhin schon über Verbrennen gesprochen. Und zwar habe ich mal so ein bisschen recherchiert. Und zwar sind 80% aller Brandopfer verbrennen gar nicht erst, sondern die ersticken eben an den entstehenden giftigen Brandrauch. Wenn Stefan also nicht direkt sich selbst oder den Sessel angezündet hat, wird er wahrscheinlich gar nicht bemerkt haben, dass er verbrennt. Also die Hölle auf Erden, weiß ich nicht, ob das so gut geklappt hat.
Ja.
Ein Mensch kann auch nur schwer vollständig verbrennen und die meisten Brandleichen kann man auch immer identifizieren. Deswegen das mit den Pferden. Weil wenn am Körper noch unverbranntes Gewebe ist, dann kann ein Rechtsmediziner mit einer DNA-Untersuchung den oder die Tote identifizieren. Außerdem kann man auch noch die Zähne des Leichnams analysieren, weil das Gebiss eben sehr, sehr langsam verbrennt. Und ich meine, wenn du dann in so einem Pferdeverbrennungshof bist, Pferde haben viel größeres Gebiss als Menschen, keine Ahnung, ob das da auffallen würde.
Ja.
Also, ja. Und selbst wenn das nicht funktionieren sollte, dann hat die Person eventuell trotzdem noch Implantate, einen Herzschrittmacher oder Prothesen oder wie wir damals überlegt haben, ob unsere Zahnspangen auch irgendwie Kennnummern hatten. Also ja, die Sachen haben halt alle Kennnummern, die identifiziert werden können.
Also er wollte sich so ein bisschen bestrafen, aber dadurch hat er ja eigentlich auch genau in Anführungsstrichen so einen milden Tod wie der Rest der Familie.
Also wenn er verbrannt ist, also wenn er es wirklich gespürt hat, dann war es schon sehr, sehr unglaublich sehr schmerzhaft.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, vor allen Dingen, er hat halt alles in den Flur geholt, was brennen kann. Und allein schon irgendwie nur so ein Mülleimer oder Papierkorb mit Papierblättern drin kann halt schon so viel Rauch erbilden und wenn er jetzt da irgendwie Matratzen und Kuscheltiere und was weiß ich, alles brennbare Material, so Schaumstoff oder so, das raucht ja mehr, als dass es brennt. Deswegen weiß ich nicht.
Aber man hat ja auch gefunden, wo dieser Brand gelegt wurde in der Wohnung.
Ja, wahrscheinlich. Oder? Das habe ich nicht rausfinden können.
Ach so,
beziehungsweise okay. Habe nicht geschaut. Also er hat den halt irgendwo im Flur gelegt, den Brand.
Ja, okay. Ja. Krass. Sitzt er da auf seinem Thron wie so ein König.
Selbst noch im Tod.
Ja. Ich wollte es vorhin auch schon sagen, also bevor du das angesprochen hast, aber das ist so egozentrisch, dass man denkt, die können nicht mehr weiterleben ohne einen und dann bringe ich sie halt mit um. So, boah.
Vor allen Dingen, ja, Schulden haben ist nicht cool und 35.000 Euro,
sind schon einiges.
Ist schon viel, aber es ist jetzt nicht so
unmachbar.
Als ob es unmachbar ist. Er müsste halt einfach jemanden um Hilfe fragen und das war das, was er sich niemals hätte eingestehen können.
Ja.
Dass er Hilfe braucht.
Oh, Mann. Und die Frau hätte einfach mal arbeiten gehen können, wenn sie immer so gut war.
Ja.
Aber hätte dann halt, also es lief ja nur schlecht in der Firma, weil er sich so verzettelt hat.
Ja, wahrscheinlich hätte er sich halt nicht so übernommen. Also, aber es war ja dann wahrscheinlich in seiner Natur, so viel anzunehmen, weil er halt denkt, er kann alles. Er ist so toll.
Ja.
Er ist der Beste und Tollste. Er hat wahrscheinlich, also er hat sich wahrscheinlich alles zugetraut.
Denkst du, wenn es besser in der Firma gelaufen wäre, also wenn er sich nicht so verzettelt hätte, denkst du, er hätte dann trotzdem die ganze Familie umgebracht? Also denkst du, es war so in seiner Natur, das irgendwann zu tun? Und das war halt nur irgendwie so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat? Oder denkst du, dann wäre es eher nicht
gekommen? Ich glaube, es war einfach, das war ja der ausschlaggebende Grund. Er hatte Schulden und es wäre aufgeflogen. Also er hätte es halt nicht mehr aufrechterhalten können, seine ganzen Lügen.
Ja.
Oder was heißt seine Lügen, aber diese Fassade von diesem erfolgreichen Geschäftsmann
ja.
hätte er eben nicht mehr aufrechterhalten können. Und das ist ja der Grund, weshalb er das überhaupt getan hat. Also er schreibt ja auch seine wundervollen Kinder und seine liebende Frau. Also ich glaube nicht, dass es in seiner Natur oder vorhersehbar gewesen wäre, sondern einfach, das war der ausschlaggebende Grund, dass es eben so schlecht in der Firma gelaufen ist.
Naja, er meinte ja, er hat schon immer eine besondere Verbindung zum Tod gehabt, dadurch, dass seine Mutter so drauf war, wie sie drauf war. Und deswegen hatte ich mir halt die Frage gestellt, war es schon immer so gegenwärtig? Und er wusste, dass es halt irgendwann mal so passiert? Oder ob es jetzt halt nur so eine...
Ich weiß nicht, ich glaube, er hat... Mag ja sein, dass er diese spezielle Verbindung zum Tod hatte, aber ich glaube, er wollte sich halt so sehr krass von seiner Familie absetzen. Er wollte ja keine Geldschulden haben, deswegen hat er ja die ganze Zeit diese Anzüge getragen, deswegen hat er seinen Sohn zweisprachig aufwachsen lassen, weil er zeigen wollte, dass er besser ist als seine Familie. Deswegen hat er so viele Aufträge angenommen und gearbeitet und materielle Dinge besessen, um sich von seiner Familie abzugrenzen. Deswegen mag sein, dass er diese Verbindung zum Tod hatte und dass es ihn irgendwo geprägt hat, aber ich glaube nicht, dass er es durchgezogen hätte, wenn er erfolgreich geblieben wäre.
Ja, gut. Kranker Fall auf jeden Fall.
Ja. Und dann...
Es ist echt eine lange Folge geworden und ich dachte, weil mein Fall so richtig kurz und knapp war, aber irgendwie hat es sich dann doch auch mit dem gezogen und generell.
Ja.
Es ist 18.33 Uhr, wir haben um 3 Uhr angefangen. Valerie?
Ja.
Jo, okay, 3,5 Stunden einfach mal kurz. Oh, ja.
Sehr gut. Perfekt. Ja, ich bin in der Prüfungsphase, ich sollte eigentlich lernen und nicht 3,5 Stunden hier sitzen.
Ja, gut, aber wie gesagt, also du lernst so viel, das ist schon okay, denke ich.
Ja.
Das kriegst du sowieso hin.
Ich glaube auch.
Hast du die eine Hörerin getroffen?
Nee, tatsächlich nicht. Also, hallo, wenn du mich gesehen hättest. Ich habe dich nicht gesehen, tatsächlich. Aber ja. Wir werden uns auch nicht mehr sehen, weil ich werde nicht mehr in die Schule kommen, weil wegen Corona und Abschlussklassen und sowas. Wir werden wahrscheinlich nach den Prüfungen jetzt nur noch online unterrichtet werden. Aber da du ja gesagt hast, wir seien in der Parallelklasse, wirst du das alles kennen. Und
wird sie sicherlich auch jetzt ihren Abschluss machen.
Ja, also...
Viel Glück.
Falls dem so ist, viel Erfolg.
Toi, toi, toi. Ist alles machbar.
Ja. Sagt Sophie, ich bin da noch ein bisschen am Zweifeln.
Ja, nee, kriegt man schon hin. Easy going.
Ja, okay. Formalitäten. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Instagram, Facebook, Twitter. Was ist denn immer unsere Reihenfolge? Ist ja scheißegal.
Gibt es da eine Reihenfolge?
Die üblichen Kanäle, wo es
die uns üblichen halt zu Verdächtigen.
Genau, abonniert uns auf Spotify, Deezer, Podimo.
Podimo.
Genau, Apple Podcast, iTunes. Eben überall. Ihr hört uns ja sowieso schon. Also
hört einfach weiter.
Hört einfach fleißig weiter.
Schreibt uns, schickt uns eure crazy Stories. Also wir müssen jetzt noch zurückgreifen auf diesen einen Zuhörer, der eine Brieffreundschaft hat mit einer Gefangenen in den USA. Also wirklich, schickt uns eure verrückten Geschichten. Wir haben schon einige Sachen geschickt bekommen und das ist mega, mega interessant. Wenn euch der Podcast gefallen hat, natürlich, dann lasst uns ganz, ganz gerne eine gute Bewertung da. Schreibt uns, wenn es euch gefallen hat. Da freuen wir uns immer sehr darüber. Und ja, hast du noch was zu sagen, Valerie?
Nee.
An dieser Stelle?
Ich möchte gern was essen und Pipi und
so. Ja, Hunger. So langsam.
Hunger. Ja.
Hunger.
Okay. Also.
Also, dann.
Bis dann.
Bis dann.
Bis in 2 Montagen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.